im Jubiläumsjahr vom Frauenstimmrecht in der Schweiz. Und noch eines.
Grünfunk, der Podcast über Politik von Luzern bis Bern.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Grünfunk. Ein Podcast mit einer grünen, hintergründigen Perspektive auf die politische Landschaft in Bern und in Luzern. Ein Schwerpunktthema mit einem Gast. Heute darf ich Irina Studthalter begrüßen, Luzerner Grossstadträtin mit dem Abschluss in Politologie und Soziologie, ist schon ganz in unterschiedlichen Bereichen engagiert gewesen. Campaignerin, Radiomoderatorin, Regierungsratskandidatin, Mitbegründerin von Netz Courage und momentan Co-Präsidentin von der Grünen Luzern und in Ausbildung zur soziokulturellen Animatorin. Für etwas engagiert sie sich besonders. Gleichberechtigung und Empowerment für alle Menschen, unabhängig von welcher sexuellen oder kulturellen Identität oder ihrem biologischen Geschlecht. Im Jubiläumsjahr vom Frauenstimmrecht in der Schweiz rede ich mit Irina über das Jetzt und die Zukunft von der Gleichberechtigungsbewegung, über Feminismus, Teilhabe in der Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und am Ende gibt es noch ein Flurgeflüster, eine überraschende Anekdote aus dem Alltag vom Gast. Ich bin Can Waldvogel, Geschäftsleiter von der Grünen Luzern, Ex-Journalist und Gastgeber von dem Podcast. Schön, lass es rein. Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen Herkunft, Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. Das steht so in der Bundesverfassung. Ganz vorne im Artikel 8, Absatz 2. Irina, wie besteht der Verfassungssatz, der Realitätstest heute?
Ich glaube, der Verfassung oder der Teil der Verfassung ist schon mal sehr gut definiert. Also es ist, ich glaube, die Basis ist da für einen guten Weg. Darum sagt man ja auch oft, dass man das Wort Gleichberechtigung nicht mehr so anwendet, weil es ja um Recht geht. Und rechtlich gesehen ist ja Gleichstellung schon sehr weit fortgeschritten in der Schweiz. Sondern halt eher um Gleichstellung. Und das ist dann halt eher so die kulturelle Perspektive oder die gesellschaftliche Perspektive. Und wenn man dort die Fakten anschaut, dann sind wir noch recht weit entfernt, leider.
Vielleicht mal auch zum Anfang zu dem Thema. Du persönlich, hast du denn schon Diskriminierung erfahren?
Ich habe irgendeinmal als Jugendliche habe ich mal gemerkt, es ist irgendwie nicht ganz normal, dass wenn ich heimlaufe am Abend, dass ich dann so alle Fühler ausgestreckt habe, wer das wo auch noch am Laufen ist. Und ob das Frauen sind, ob das Männer sind, ob die Personen viel älter sind als ich oder ob sie viel, viel stärker gebaut sind, ich habe irgendwann gemerkt, so, das kann es doch nicht sein. Und solche viele kleine Sachen habe ich schon viel erlebt oder auch irgendwann so ein bisschen die Augen darauf geschärft, wo das ein Notteil gibt oder wo das es schwieriger ist, als Frau zu leben in unserer Gesellschaft.
Dein Engagement, was heisst der Feminismus oder der Kampf für Gleichberechtigung in der Schweiz heute im 21. Jahrhundert?
Ich glaube, oder für mich geht es darum, dass alle so können leben können, wie sie wollen. Und dass es ihre Entscheidung ist. Und damit meine ich nicht nur das faktische Können entscheiden. Also es gibt Frauen, die sind die sind in einer Ehe, wo sie unglücklich sind, wo sie daraus raus möchten, aber sie können nicht, weil eine finanzielle Abhängigkeit da ist. Und dann ist man schon eingeschränkt in der Entscheidung. Eine andere Einschränkung ist, dass es einfach gesellschaftlich nicht toleriert wird. Also zum Beispiel non-binäre Personen, die sich weder als Frau noch als Mann sehen, die sagen, für mich passt weder das Pronomen er noch das Pronomen sie, sagen wir noch bitte echten Vornamen, das ist so nicht akzeptiert in unserer Gesellschaft, dass es so schwierig ist, so zu leben. Und schlussendlich geht es für mich darum, dass wir für uns als Gesellschaft lernen und daran gewöhnen, dass es ganz verschiedene Lebensweisen gibt und dass alles okay ist, solange es niemand anders dabei zu Schaden kommt und solange das Personen für sich selber können entscheiden können.
Das führt mich gerade eigentlich zu der nächsten Frage. Es gibt ja ganz viele Identitäten und die fordern zu Recht auch alle Akzeptanz und vor allem auch, dass sie ganz normal integriert sind in unsere Gesellschaft. Gleichstellung ist ja ein Wort, das viele Aspekte hat und es geht sicher nicht nur um Frauen und Männer, sondern eben alle anderen Identitäten, die wir kennen. Und alle haben ihre berechtigten Forderungen. Droht da nicht zum Teil auch eine Vereinzelung? Oder ist die Vielfalt gerade auch eine Chance?
Für den Feminismus innen.
Genau, in dieser Bewegung auch, die sich für Gleichstellung einsetzt.
Ich finde das, wenn man das historisch betrachtet, finde ich das sehr spannend. Also auch so die Feminismusbewegung, die wird unterteilt in 4 Wellen mittlerweile. Die erste Welle, das war im 19. Jahrhundert, das war die Suffragette, also die Frauen, die sich für das Frauenstimmrecht eingesetzt haben. Da sieht man manchmal so Fotos so aus England, so die Frauen mit den schicken Kleidern, so mit den Röcken und nachher haben sie und Hüte so und Händchen und nachher haben sie so Transpis, wo auf Englisch draufsteht, so «We demand to vote» oder so etwas. Das war die erste Welle gewesen. Und dann die zweite Welle, die war so 1960 bis 80 ungefähr gewesen. Zum Beispiel Simone de Beauvoir, die hat geschrieben, das war eine französische Philosophin, sie hat geschrieben «Le deuxième sexe», das zweite Geschlecht, wo sie drinnen so argumentiert hat, hey, die Norm ist immer der Mann, das ist das Neutrale, und die Frau ist das, was davon abweicht. Und das war auch verbunden gewesen, in Deutschland und in der Schweiz ist das auch verbunden gewesen mit Diskussionen innerhalb von der linken Organisationen, auch innerhalb von der Gewerkschaften, wo Frauen so quasi einen Aufstand gestartet haben. In Deutschland ist an einer Gewerkschaftsversammlung haben die Frauen aus einem Aufstand, aus einer Tomatenführung gerührt auf die Bühne, weil sie so hässig waren. Wo sie gesagt haben, so, hey, wir dürfen nicht mitreden und die nehmen uns nicht ernst und wir dürfen zwar Mitglied sein, aber schlussendlich diskutieren immer nur Männer untereinander. Das war so die zweite Welle gewesen. Das ist auch wirklich, dort ist es auch mega fest darum gegangen, als Frau zu leben, so Weiblichkeit zu zelebrieren, das als etwas Schönes gesehen. Es hat auch viele so Frauengruppen gegeben, wo man sich austauscht hat. Genau, das war so die zweite Welle gewesen. Und dann ist die dritte Welle, ist so, man sagt entweder 90er-Jahre, wahrscheinlich so 90er-Jahre, und jetzt wäre die vierte Welle. Und typisch für die dritte und die vierte Welle sind, dass sie extrem breit sind, dass es sehr viele verschiedene Strömungen gibt und sehr viele verschiedene Anliegen. Weil bei den ersten zwei Wellen war das noch viel kompakter gewesen. Die haben alle so die gleichen Slogans gehabt, ungefähr. Und die dritte und vierte Welle ist dann viel breiter geworden. Und dort ist, auch noch, dazugekommen die Frage, was ist überhaupt Geschlecht? Und was bedeutet Frau und was bedeutet Mann? Und da gibt es doch eigentlich noch mehr. Und die dritte und vierte Welle, da gibt es so viele verschiedene. Dort geht es darum, so, wir wollen gleich guten Lohn haben wie Männer, sagen die einen. Die anderen sagen so, hey, wir wollen, dass Transmenschen genauso akzeptiert werden wie alle anderen Menschen. Oder es gibt die sagen, hey, wenn ich mich entscheide für eine Karriere als Frau, dann ist das genauso legitim, wie wenn sich jemand entscheidet, als Hausfrau daheim zu sein. Und von dem her, ich habe das Gefühl, das ist ein Gewinn, weil es so viel mehr Diskussionen abdeckt. Und es ist ja eigentlich auch viel ehrlicher, weil so viele Menschen haben unterschiedliche Anliegen. Also ich glaube, es ist ein Gewinn für die ganze Bewegung, wenn man so, ja, vielleicht auch eine Verzettelung hat. Schlussendlich, glaube ich, geht es allen ums Gleiche im Kern, auch wenn alle andere Priorisierungen haben.
Man sieht, das ist eine Vielfalt in dieser Bewegung und du betrachtest das auch als Gewinn. Wie erlebst du den Diskurs über Gleichberechtigung bei Frauen in deiner Generation? Um was geht es da? Und sind wir da schon weit auch im Bewusstsein für Probleme und dort, wo man eben auch Gleichstellung noch nicht erreicht ist?
Ich glaube, was ich beobachte, ist, dass es sehr unterschiedlich ist. Je nachdem, in welchen Kreisen. In gewissen Kreisen ist das sehr ein Thema und in anderen Kreisen wird das nicht so gross diskutiert. Was ich auch beobachtet habe, ist, dass es viel wichtiger geworden ist oder viel präsenter geworden ist, Feminismus, in den letzten paar Jahren. Was mir mega oft gesagt wird von älteren Frauen ist, ja, ganz viele Frauen, wenn sie so 30 werden und Familie bekommen, dann merken sie, wie schlecht das Gleichstellung immer noch ist. Und die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht, ich bin noch nicht 30. Aber ein gewisses Bewusstsein, oder ich habe das Gefühl, ja, so in meinem Kreis, in meinem Umfeld, sind sich eigentlich alle einig, dass es noch sehr viel Ungleichgewicht da ist. Und für die einen ist das ein wichtigeres Thema und für die anderen ein weniger wichtiges Thema. Ich muss vielleicht auch noch sagen, jetzt, ich studiere soziale Arbeit und bei uns an der Hochschule ist das, tun die allermeisten Gender von unseren Dozierenden, von den Studierenden wahrscheinlich auch mehr als die Hälfte. Ja, schlussendlich ist es eigentlich auch logisch, weil die Fakten sagen ja klar, was Sache ist. Und andersrum, manchmal, wenn ich im Parlament sitze und gewisse Worte höre, dann merke ich so, ja, ist nicht überall, ist nicht in allen Kreisen so.
Ein bisschen böse gesagt kann man vielleicht auch sagen, die Diskurs, die vertiefte Diskurs rund um Gleichstellung und die sehr differenzierten Argumente, die da zunehmend Thema sind, die kommen definitiv nicht in allen gesellschaftlichen Kreisen und Milieus an bis jetzt. Und es gibt natürlich auch konservative Frauen immer noch, die sich vehement gegen die feministische Bewegung stellen und weiterhin für ein konservatives Rollenbild einstehen. Es gibt ja zum Beispiel sogar Frauen, die sich ganz bewusst in die Rolle von einer Frau aus den 50er Jahren zurückbegeben, zum Beispiel. Wie erklärst du dir das? Dass man sich sozusagen wie die eigenen Rechte beschneidet und hinterfragt?
Ja, schlussendlich sind wir ja alle Kinder aus der gleichen Gesellschaft, wo wir drinnen aufgewachsen sind. Und unsere Gesellschaft, die trieft einfach von Ungleichheit. Und die Rollenverständnisse und die gesellschaftlichen Normen, die sind so tief in uns innen verankert. Und die lernen wir alle. Die lernen Kinder von klein auf, wenn sie unterschiedliche Spielsachen bekommen. Oder wenn Kinder laut sind, dann ist das bei den Jungs ist halt so, ja, es ist ein wilder Bub. Und wenn es ein Mädchen ist, dann wird korrigiert, das soll leisiger werden, zum Beispiel. Und das sind auch Sachen, die lernen wir alle, die haben wir so tief in uns innen, das haben wir alle in uns innen. Das habe ich genauso fest in mir innen, wie du auch, wie alle, die auch zulassen. Und darum finde ich, man kann gar nicht mehr die Schuld geben, wenn man das hat, solange man in dieser Gesellschaft aufgewachsen ist, haben wir das. Und schlussendlich geht es ja eigentlich darum, die Sachen können rauszufiltern und können zu benennen und können sagen, hey, look, das ist scheiße. Das ist mega doof, dass das so ist. Und durch das, dass wir darüber reden und das aufzeigen, kann man sie auch ein Stück weit dekonstruieren. Also kann man sagen, hey, das macht doch voll keinen Sinn. Komm, wir hören auf mit dem. Und so, glaube ich, kommen wir weiter. Schlussendlich, glaube ich, wenn jemand sich dafür entscheidet, ein konservatives Rollenverständnis zu leben, dann dürfen sie das machen. Solange man dabei nicht andere einschränkt. Solange man nicht vor allem erwartet, dass sie auch ein konservatives Rollenbild leben.
Oder können wir umgekehrt sagen, zu einer wirklichen Gesellschaft, die Gleichstellung voll lebt, gehört eben auch, dass sich jemand trotzdem für ein ganz anderes Modell entscheiden kann. Solange, dass die wollen, völlig frei und selbstbestimmt ihr Leben führen, dass sie dabei nicht eingeschränkt werden.
Ja, genau.
Ja, am 14. Juni 2019 sind Hunderttausende von Menschen am Frauensteig dabei gewesen. Das war ein historischer Moment gewesen. Hat das etwas verändert, hast du das Gefühl, in den letzten 2 Jahren?
Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich sehe so Veränderungen in 2 verschiedenen Bereichen. Der erste Bereich ist so die Medien und die Berichterstattung und so der öffentliche Diskurs. Ich habe das Gefühl, seit der grossen Mobilisierung für den Frauenstreik sind Gleichstellungsthemen viel präsenter in der Berichterstattung und in den Medien. Es ist eine höhere Sensibilität von Journalistinnen und von Journalisten, was sehr toll ist. Das ist das eine. Und das andere glaube ich, dass es, was das für Frauen ausgemacht hat, das so etwas zu erleben. Da sind so viele Menschen zusammengekommen, alle für genau das gleiche Anliegen. Und das macht einem Mut und es tröstet einem, wenn man mal wieder nicht mag, wenn man wieder die Energie ein bisschen verloren hat zwischenzeitlich. Und es gibt einfach das, all die Energie, die sich so ansammelt, wenn man so etwas erlebt, wenn man so viele Frauen und auch Männer, die auch dabei gewesen sind, sieht, wo alle dafür kämpfen, für Gleichstellung in unserer Gesellschaft. Das macht eigentlich mega viel Mut.
Hallo, ihr wunderbaren, wunderschönen Menschen und Kämpferinnen. Moment da, der Tag, auf den wir so lange hingearbeitet haben. Der Tag, an dem wir verdammt laut werden.
Mit damit verbunden ist auch eine Vernetzung. Ich glaube, manchmal weiss man gar nicht so wirklich, wer das die Wertvorstellungen teilt, die man hat. Und mit so einem Streik oder mit einer Demo oder so, werden dann so die anderen halt plötzlich sichtbar. Und dann sind die Verbündeten viel klarer und viel präsenter.
Du hast es gesagt, für die Gleichstellung und für Gleichberechtigung sind an dem 14. Juni 2019 und auch seit Jahrzehnten immer auch Männer eingestanden. Was ist denn heute die Rolle der Männer in dieser Bewegung und wo müssen sie sich vielleicht nicht einmischen?
Mm-hmm. Ich glaube, das ist mega eine wichtige Frage, die auch viele beschäftigt. Ich kann euch sagen, was meine Meinung ist. Vielleicht würden das andere anders sagen. Aber ich sehe vor allem 2 Aufgaben, die die Männer haben. Und zwar die eine Aufgabe ist, Ally sein, auf Englisch, auf Deutsch ist das so Verbündete sein. Und darunter verstehe ich, dass man als Mann zuerst mal zulässt und zuerst mal all diese Geschichten hört und nicht widerspricht und nicht irgendwie auch sagt so, hey, ich auch oder so, nichts, sondern einfach zulassen, was das Frauen berichtet, um können verstehen und können eine Ahnung davon bekommen, was es bedeutet, als Frau zu leben. Und das dann einfach mittragen und nicht in Frage stellen und nicht irgendwie sich vordrängen oder so, sondern einfach den Rücken stärken und unterstützen. Das kann man auch machen als Mann, zum Beispiel indem man wirklich aktiv den Platz gibt in einer Frau, also zum Beispiel in einer Sitzung gibt es ja manchmal, dass Männer reden einfach viel direkter, viele Leute nehmen sich viel eher den Platz, dann kann man als Mann auch mal sagen so, hey, ich glaube, Susanne hat schon mega lange etwas wollen sagen. Zum Beispiel, so kann man ein Ally sein und der Frau den Raum geben. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist, dass es mittlerweile wirklich langsam an der Zeit ist, dass Männer auch mal kritisch über das Mann-Sein nachdenken. Nicht, dass sie das noch nie gemacht haben, aber ich glaube, Männer haben das definitiv weniger festgemacht, während das Frauen gemacht haben, über das Frau-Sein, wahrscheinlich auch über das Mann-Sein. Aber Männer, sollt euch einfach mal, Männer, tut euch bitte mal darüber nachdenken. Was ist Männlichkeit? Was ist gut dran? Was ist schlecht dran? Also, was hilft dir selber dran und was schadet dir selber dran? Was hilft deinem Umfeld? Was hilft vielleicht deiner Partnerin oder Freundinnen in deinem Umfeld? Der Frau in deiner Familie, was schadet ihnen, was hilft in den Männern um dich herum, was hilft in den Frauen um dich herum. Und so eine kritische Männlichkeit finden und die auch leben.
Ja, das nehme ich doch gern mit. Es gibt einen anderen Aspekt, wo der Dialog zwischen den Geschlechtern immer wichtiger wird, nämlich die digitale Welt. Du bist 4 Jahre Co-Präsidentin von Netz Courage gsi, ein Verein, der sich gegen Hate Speech im Netz und für Opfer davon auch engagiert. Was hast du da erfahren über Frauenbilder und den Umgang mit Frauen in unserer Gesellschaft? Weil der Umgangston ist doch zum Teil sehr rau auf den sozialen Medien.
Ich glaube, zum einen muss man mal vorweg sagen, dass sehr viele Frauen oder dass Frauen viel eher mit Online-Hate Speech konfrontiert werden und zu hören bekommen. Ich glaube mega fest, dass Frauen in unserer Gesellschaft die Rolle vom ruhig sein und vom zurückgezogenen. Und wenn eine Frau so die Rollenzuweisung ignoriert und sich nicht daran hält und laut ist und ihre Meinung sagt, dann regt das viel mehr Menschen auf, als wenn das Männer machen. Also das schon mal vorweg. Es ist als Frau einfach weniger gern gesehen und auch von dem her auch gefährlicher, wenn man ihre Meinung deutlich sagt. Dann sind die Beleidigungen, die man als Frau zu hören bekommt, sind entweder aufs Äußerliche bezogen oder sie sind sexualisiert. Und mit sexualisiert meine ich Vergewaltigungsandrohungen oder sexualisierte Sachen wie so du solltest mal einen Penis bekommen, in dir innen, keine Ahnung, einfach solche grusigen, schlimmen Scheiss. Oder auch so, du bist hässlich, in noch viel ausgeschmückteren Wortwahl. Das sind die grossen Beleidigungen, die man in einer Frau an den Kopf wirft. Und ich meine, das sagt ja schon viel darüber aus. Also das Schlimmste, was du in einer Frau kannst sagen, ist, dass entweder ihr Äußerliche nicht gut genug ist, oder dass sie zu wenig Sex hat oder zu viel Sex hat. Das sind die beiden krassesten Beleidigungen, die es gibt.
Also es fehlt eigentlich dann zum Teil auch wirklich ein ernsthafter intellektueller Diskurs mit der Meinung der Frau, sondern es geht um ihren Körper oder so. Also ist das tatsächlich das Thema, oder? Also man nimmt dann die Frau intellektuell gar nicht ernst.
Mhm. Ja. Ja, und das Diskreditieren läuft einfach über die beiden Sachen. Und nicht darüber so, wow, du hast einen Denkfehler gemacht oder deine Überlegung ist voll dumm oder irgendwie so, deine Aussage gemacht wegen dem und dem und dem und dem hat keinen Sinn, sondern es geht auch um sexualisierte Gewalt oder ums Äußerliche.
Oh, jetzt habe ich gedacht, ich tue uns noch ein bisschen auf Systemische aufheben. Neben diesen ganz persönlichen Erfahrungen, die du deinem Engagement auch hast, das geht vielleicht auch ein bisschen rein. Ich stelle jetzt mal so Thesen in den Raum, dass unser politisches System, aber auch private Institutionen von weissen privilegierten Männern für weisse privilegierte Männer geschaffen worden sind. Braucht es also einen grundsätzlichen Systemwechsel, um wirklich Gleichstellung zu erreichen, damit eben Frauen allgemein in der Gesellschaft besser repräsentiert sind im öffentlichen Leben?
Ich glaube schon. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich ein System gesehen oder gehört oder mir können vorstellen, wo das jetzige kann ablösen. Aber das jetzige hat einfach sehr viele Mängel drin, wo halt einfach Männer bevorzugt und Frauen diskriminiert. Also zum Beispiel ist in der Politik und auch, ich meine, in Unternehmen, ja, wenn man punkten will, dann ist man selbstbewusst. Selbstbewusst, offensiv und dann kommt man weiter. Also wenn man traut, herzustehen und etwas sagen, dann hat man schon mal grosse Pluspunkte. Wir als Frauen wird man darauf sozialisiert, dass man anständig ist, dass man zurückhaltend ist, dass man nicht jemandem ins Wort fällt oder so. Das zum Beispiel macht die Hemmschwelle für Frauen viel höher, in ein Parlament zu gehen oder in einer Partei gehen, irgendetwas sagen vor 40 Leuten, wenn man darauf trainiert worden ist, dass man das nicht sollte machen als Frau. Was auch noch interessant ist dass so der Arbeitsalltag, wie der heute ist, so mit dem 9-to-5-Job, ist eigentlich auf den Biorhythmus von einem Mann angepasst. Halt mit schlafen und dann aufstehen, mal etwas essen, arbeiten, dann so socialisen, das ist ja wieder ein anderer Teil vom Hirn, der gebraucht wird, und dann wieder Pause machen. Und der Biorhythmus von einer Frau ist eigentlich auf einen Menstruationszyklus angepasst. Also das Energielevel ist bei einer Frau nicht also schon auch unterschiedlich durch den Tag durch, aber hauptsächlich durch den Monat durch. Zum Beispiel. Oder ein anderes Beispiel, wenn man Familienpflichten hat, wenn man Betreuungspflichten hat, ist es einfach schwierig, am Abend etwas zu machen. Weil dann, wenn die Kinder etwas zu essen und nachher muss man sie ins Bett tun und nachher muss man daheim sein und wenn sie schlafen, falls sie keine Ahnung, Albträume haben oder nicht können schlafen oder so. Ja, von dem her, es braucht unbedingt Anpassungen und es braucht auch eine Flexibilisierung von Männerherz, um solche Strukturen anzupassen.
Also ich interpretiere das jetzt auch so ein bisschen, dass ins Gleiche hineingeht, wie du vorhin beschrieben hast, nämlich, dass vielleicht auch Männer über ihre Rolle nachdenken oder eben auch in den Zwängen, wo sie selber unterworfen sind. Sie müssen stark sein, sie müssen laut sein, sie müssen hinstehen, dass man genau das vielleicht auch hinterfragt. Und durch solche Führungs- und Hierarchiestrukturen, dass das eben genau gar nicht unbedingt so notwendig ist. Man muss als Mann nicht unbedingt immer stark sein, genau gleich muss eine Frau nicht irgendwie sich irgendwie zwingend zurücknehmen, sondern dass man eben die Erwartungen und Stereotypen, die man als bestimmten Teil von einem Geschlecht einfach haben, dass man die sagt, ja, die brauche ich gar nicht auszufüllen.
Schlussendlich ist es ja nicht unbedingt das biologische Geschlecht, das bestimmt, wie das wir sind. Und wie das wir uns wohlfühlen in einem sozialen Kontext und wie das wir uns verhalten. Und als Nebenbemerkung noch, es gibt ja nicht eigentlich nur das Geschlecht Mann oder Frau, rein biologisch. Es gibt ja noch viel mehr wildere Kombinationen, wie der XX und XY-Chromosom. Es gibt so viel mehr als einfach die beiden Rollen. Und somit gibt es auch so viel mehr Möglichkeiten für jeden und jede von uns.
Wenn wir jetzt noch aktuell anschauen, Corona, zeigt sich da wieder mal, dass ganz viele Frauen überproportional in Branchen arbeiten, die essentiell sind für unsere Gesellschaft, aber verhältnismäßig schlecht bezahlt sind und auch zum Teil einfach prekäre Arbeitsbedingungen. Zum Beispiel gehört dazu Pflege oder auch der Detailhandel. Und die Lohnschere ist laut einer kürzlichen Studie sogar noch weiter aufgegangen in der Schweiz zwischen Frauen und Männern. Warum denkst du, geht die Lohndiskriminierung einfach immer weiter, obwohl man doch inzwischen sehr, sehr sensibilisiert hat für das Thema?
Ich glaube, da gibt es ganz viele Studien dazu, wo ich nicht alle jetzt kann zitieren. Ein Phänomen, das ich einfach wirklich schockierend finde, seit ich von dem gehört habe, ist, dass je femininer ein Beruf wird, desto mehr wird er abgewertet. Vom Image her und vom Lohn her. Zum Beispiel Lehrpersonen. Früher sind das ja die Lehrer gewesen, das haben einfach Männer gemacht. Und die waren sehr angesehen gewesen im Dorf. Und je mehr Frauen das gemacht haben, desto weniger hohe Stellung hat eine Lehrperson in der Gesellschaft und auch somit ist auch der Lohn schlechter geworden. Das Gleiche ist, glaube ich, auch bei Sekretären und Sekretärinnen, dass das früher halt wirklich so der Assistenzberuf so, wo halt wirklich so ein gutes Image gehabt hat. Und mittlerweile ist es einfach so, ja, Sekretärin, hast keinen guten Lohn.
Die Böse.
Genau, und das ist doch einfach schockierend und ich glaube, ich finde, das spricht Bände dafür, so, was das wir gesellschaftlich assoziieren mit weiblich und mit männlich oder mit Frauen und mit Männern.
Well, das sind sehr viele spannende Themen, wo wir eigentlich nur angekratzt haben. Eine halbe Stunde reicht niemals, um das Thema komplett abzuhandeln. Und das heisst auch für mich, dass wir weiter werden diskutieren und der Diskurs wird weitergehen. Die Irina wird sich weiterhin dafür engagieren und höchstwahrscheinlich auch hier und da wieder mal mehr diskutieren, hier bei Grünfunk. So, zum Abschluss gibt es jetzt noch das Flurgeflüster. Eine lustige oder vielleicht spannende oder vielleicht auch ärgerliche Anekdote aus dem Alltag von der Irina. Was hast du mitgebracht?
Es ist eine ganz kurze Geschichte und es hat mit Corona zu tun, mit Digitalisierung. Der Parlamentsbetrieb ist ja sehr physisch. der muss ja vor Ort sein, also der darf nicht digitalisiert werden, so wie es heute gesetzlich geregelt wird. Und so haben wir auch die ganze Parlamentssitzung immer physisch gehabt. Kommissionssitzung auch, wir mussten so in grössere Räume müssen. Einmal sind wir in der Feuerwehr gewesen, zum Beispiel, einmal in der Messe zu Luzern, wo wir eigentlich genug Abstand hatten. Und was dann doch immer schlimmer geworden ist mit der zweiten Welle, haben wir dann das erste Mal Kommissionssitzung online gehabt. Und haben wir also Online-Sitzung gehabt. Und ein Gespendli von mir, ihm gehört ein Putzunternehmen. Und er hat bei seinem Namen, in dem Online-Dings, dort, wo mein Name gestanden ist, Irina Schulthalter, ist bei ihm nicht sein Name gestanden, sondern es ist gestanden Aufträge Party Clean Service. Das hat mich immer sehr gefreut, als ich das amigs gelesen habe. Wer das gerade am Reden ist.
Ja, danke für die Geschichte und auch für das Gespräch, Irina.
Danke auch vielmals.
Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch jetzt Grünfunk auf Spotify oder teils auch in deinem Umfeld, damit wir den Podcast besser gefunden, auch für andere interessierte Luzernerinnen und vielleicht Deutschschweizerinnen. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal. Moderation und Redaktion Jan Waldvogel, technische Unterstützung Nico Zumstein und Musik Nico Zumstein.